SWR 2 Tandem.
Was ist noch Vertrauen und wo beginnt der Leichtsinn? Über diese Frage kann man ins Grübeln kommen, wenn man die Geschichte von Josef Heeg hört, die ihren Anfang im letzten Jahr nahm, kurz vor Weihnachten. Ich bin so Gelegenheitshelfer, sagt Josef Heeg von sich, und so heißt auch das Hörstück von Antonia Kreppel über die Baustellen im Leben des Josef Heeg.
Die drei Rumänen waren mit ihrem Sprinter liegen geblieben und ich habe angehalten und habe auf Englisch dann gefragt, ob ich helfen könnte. Und sie waren voller Unruhe und doch unglücklich, trotz dieser günstigen Wendung, die die Situation nahm, weil sie unbedingt nach Hause wollten, nach Rumänien, 2000 Kilometer von hier entfernt. Und die Zeit war knapp. Das waren Handwerker, die hatten einen Auftrag in England erledigt und waren jetzt auf der Rückfahrt nach Ostrumänien.
Die Küche im Dachgeschoss des ehemaligen Bauernhofes ist klein und übersichtlich. Ein gemütlicher Essplatz, Holzregale an den Wänden. Eine Kiste mit selbstgemachtem Holunderblütensirup steht auf dem Boden. Josef Heeg spült das Geschirr. Teller, Bestecke, Löffel. Alles wird zum Abtropfen gut einsortiert. Kennengelernt hat er die drei Rumänen auf dem Pannenstreifen der Autobahn A3, kurz vor der Ausfahrt zu seinem unterfränkischen Heimatort Waldbüttelbrunn. Josef Heeg befand sich, damals kurz vor Weihnachten, auf der Rückfahrt von einem Besuch bei seiner alten Mutter in Aschaffenburg. Es war bereits dunkel. Er fuhr mit einem der Rumänen zu sich nach Hause und holte Werkzeug. Aber das Auto war nicht wieder flott zu kriegen. Also musste doch ein Abschleppwagen her. Geld für Sprit hatten sie noch, mehr aber nicht. Josef Heeg hat sie nicht nur bekocht, sondern ihnen auch Quartier angeboten und für seine Zufallsgäste die blau gemusterte Schlafcouch neben der Küche ausgezogen und sich dann ruhig schlafen gelegt. Den europäischen Gedanken muss man schließlich auch leben, sagt Josef.
So, das wär's. Ja. Dann müssen die Menschen unmittelbar miteinander umgehen und aufeinander zugehen. Und wenn der eine viel hat und der andere wenig hat, dann ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass man etwas teilt. Wie man in einer Familie auch teilt oder unter Freunden etwas teilt, so sollte das auch in Europa und überhaupt international praktiziert werden. Am nächsten Morgen war mir klar geworden, es gibt keine andere Lösung, die zu ihrer Familie zurückzubringen bis Weihnachten, außer wenn ich mein Auto ihnen überlasse. Und dann war ich mal ganz mutig und habe ohne große Umstände ihnen das mitgeteilt, sie können das Auto nehmen und ja, die waren überglücklich. Also wenn ich einem Menschen helfen kann, muss ich ein gewisses Risiko auch eingehen als Preis. Das hat sich so als Grundvertrauen schon manifestiert.
Josef war eines der Nachbarkinder, mit denen ich aufgewachsen bin. 50 Jahre ist das her. Heute ist er 60 Jahre alt. Sonderschullehrer in Frühpension. Eine sympathische Erscheinung mit ruhigem Blick und rotblondem Bart. 9 Geschwister waren die Heegs. Dazu jede Menge Hasen, Tauben, Hühner, Fische, Vögel, Katzen. Seit der Kinderzeit habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis ich in der Zeit eine Geschichte über die helle Welt des Josef Heeg gelesen habe. Die Geschichte über die Rumänen mit der Autopanne. Aber Josefs Welt war nicht immer hell. Lange Zeit war sie sogar ziemlich düster.
Also das hat sich zunächst einmal in den frühen Berufsjahren, schon kurz nach dem Abitur, abgezeichnet als Prüfungsangst. Ich musste als Junglehrer dann auch immer Besuche vorbereiten, die der Schulrat abgehalten hat. Das war für mich eine einzige Qual, auch dann, wenn nur alle 4 Jahre dieser Besuch stattgefunden hat. Es hat mich immer schon am Tag nach dem Besuch wieder angefangen zu quälen, diese Angst zu versagen und diese Angst, nicht gut genug zu sein. Und überhaupt, es war die Angst vor der Angst, schlechterdings. Man hat es als pedantische Überreaktion bewertet und ich habe das auch immer selber als situativ empfunden und war dann glücklich, wenn Hochstimmungen kamen zwischendurch. Und das war aber das sichere und undrückliche Zeichen von manisch-depressiver Erkrankung. Und es hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer weiter verdichtet bis zu starken Selbstmordgedanken und Verzweiflungszuständen. Und da bin ich als Elternteil weitestgehend ausgefallen. Ja, ich war selbst eine Belastung für die Familie. Und von Homöopathie bis Psychotherapie bis psychiatrischer Behandlung habe ich alles durchprobiert.
Josef schaut in die Ferne, fixiert einen unsichtbaren Punkt. Jetzt brauche ich eine Pause, sagt er.
Durch eine exzessive psychische Ausnahmesituation stellte sich dann die Frage, gehst du freiwillig in Behandlung oder willst du, dass du polizeilich eingewiesen wirst? Und meine Tochter, die jetzt bei mir wohnt, hat dann das Heft in die Hand genommen und hat mich vor die Entscheidung gestellt. Und umso schöner ist es, dass ich jetzt ein sehr erfülltes und unbeschwertes Leben führen kann. Denn die Symptome sind weg. Ja, und ich hoffe, sie kommen auch nicht wieder. Dank der guten Hilfe, die ich in Freiburg da erhalten habe, in der Psychiatrie. Dort wurde mir durch Ärzte und durch das Personal die Möglichkeit gegeben, ohne Gesichtsverlust mich mit meiner Krankheit auseinanderzusetzen. Und der Professor in Freiburg, der hat sich sehr persönlich um mich gekümmert und der hat die Gabe gehabt, das richtige Medikament für mich zu finden, das wirklich durchschlagend geholfen hat. Da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, der weiß, wie die Mechanismen laufen, was im Stoffwechsel des Gehirns passiert und wie dosiert sein muss und was individuell eben das richtige Mittel für mich ist. Und das Medikament hat bisher keinerlei Nebenwirkungen und hat mir zu einer völlig neuen Lebensqualität verholfen. Frei sein von Depressionen, das ist das größte Glück, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Und ich habe sie nicht mehr, sie sind Vergangenheit.
Josef Heeg hat 7 erwachsene Kinder. Er lebt getrennt von seiner Frau. In seinem Haus wohnt Tochter Nele mit ihrem Ehemann Alex und 3 Kindern. Im Hof steht ein großer Kirschbaum und ein Zelt. Alex hilft seiner 8-jährigen Tochter beim Kirschenpflücken. Die Rumänen. Da hat er sich, wie mancher Nachbar, doch über den Josef gewundert.
Mit den Rumänen? Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, ja. Also. Mach ich gleich, Joy. Wenn man jemanden, den man überhaupt nicht kennt, in sein Haus aufnimmt und so, das war schon. Und sein Auto verleiht. Ich meine, die wirkten sehr sympathisch, also das muss man dazu sagen. Und ich denke, der Josef hat eine gewisse Menschenkenntnis. Und dann passt es wahrscheinlich.
Also, ich weiß nicht. Also, wenn ich ein Auto hätte, weiß ich nicht, ob ich das weggebe, aber. Der Opa hat sich da schon was getraut irgendwie.
Ronja entdeckt den Opa und stürmt auf ihn zu. Sie will unbedingt mit ihm nach den Bienen schauen.
Also früher hatte ich Angst, aber der Opa hat mir ja ein bisschen beigebracht, dass man halt nicht die hauen muss und so, sondern dass man dann einfach still sein muss. Und ich habe nicht mehr so Angst wie früher.
Oh. Ui. Guck mal, ist doch wunderschön, ha? Jetzt decke ich das mal ab. Oben ist eine Plastikfolie drauf. Und da oben wimmelt's richtig. Ja, ich kann da mal eine Barbe rausnehmen, vorsichtig. Und jetzt haben wir das Ganze ohne Rauch gemacht. So brave Bienen sind das. Und dann kann ich das mit den Händen rausziehen, siehst du? Ja. Ich hoffe nur, dass ich keinen Stich kriege, sonst. Also, ich hänge die jetzt wieder rein. Das ist eine Drohne, die da drüber krabbelt, die große. Eine männliche Biene ist die Drohne.
Zack. Da, die dicke.
Da, siehst du? Aha.
So, dann wird man geschüttelt.
Josef bereitet eine Salatsauce zu. Mit viel kleingeschnittenem Borretsch und zum Abrunden nimmt er die selbstgemachte Pfirsichmarmelade. Ich lebe entschleunigt, lacht er und schüttelt die Soße in einem zugeschraubten Glas. Er spricht vom Leben mit seinen Enkelkindern hier am Hof, wie er ihnen Geschichten erzählt und sie ihre Fragen stellen. Fast so wie früher, als er noch Lehrer war.
Da haben mich auch immer die menschlichen Schicksale mehr interessiert als der Lernstoff. Und oft war die Frage am Morgen an jeden Einzelnen, wie geht's dir heute? Und sag's auch, wenn's dir schlecht geht, es darf so sein. Und wir machen immer das Beste draus aus der Situation. Ich habe da das Glück gehabt, dass ich auch nicht so sehr auf Leistung abstellen musste. Dieser menschliche Umgang und das Ermutigen war mir wichtiger wie jeder Lehrplan.
Den Beruf musste Josef Heeg dann wegen seiner Krankheit doch aufgeben. Gemütsschwankungen? Ja, die gibt es noch, räumt er ein.
Schwankungen sind leichte Wellenbewegungen, die aber in keinem Vergleich stehen zu diesem wütenden Meer, das da einmal in mir getobt hat. Das ist völlig gut beherrschbar. Ich merke dann auch, es geht ein bisschen mehr in die Leichtigkeit hinein. Es wird aber nie so, dass es zu Distanzlosigkeit, zu Übergriffen oder zu Geldverschwendung oder zu Exzessen führt. Und mit der Depression ist es auch so. Leichte Formen von Melancholie können mal vorkommen, aber damit kann ich ohne weiteres umgehen und es bedrückt mich in keiner Weise.
Die Geschichte mit den Rumänen lässt Josef nicht los. Immer wieder wird er darauf angesprochen, wie er so ohne Bedenken sein Auto verleihen konnte. Damals hat er diese ganz besondere Leichtigkeit gespürt, sich so nah am Leben gefühlt in der dunklen Winterzeit. Das Auto hat er den gestrandeten Handwerkern übrigens mit einer klaren Bedingung überlassen. Am 10. Januar muss es wieder vor seiner Tür stehen, sein bestes Stück. Ein grauer Peugeot mit Anhänger. Mit ihm transportiert er Sperrmüll, Heckenschnitt, Bienenvölker, Obst. Auf Reisen auch sein Klappbett, das er dann einfach auf oder neben den Anhänger stellt, wenn er müde ist. Übernachtungen sind teuer und Josef spart, wo er kann. Auf der Autobahn fährt er nie schneller als 90, 100 Stundenkilometer. Das ist schon die Höchstgeschwindigkeit. Er verbraucht dann nicht mehr als 4,5 bis 5 Liter Benzin. Das ist gut für die Umwelt und gut für die Nerven, lacht Josef. Das Auto sehen Sie nie wieder. Das ist unwiederbringlich weg, erklärte ihm eine Zugbekanntschaft, der er seine Geschichte erzählte. Das ist mir den Einsatz wert, meinte da Josef unerschrocken.
Man hat es am Auftreten, an der ganzen Bewegung, an der Mimik, an der Sprache schon gemerkt. Also das sind keine Schlitzohren. Die waren so etwa in meinem Alter zwischen 55 und 60. Und da habe ich gesagt, ich bin da durchaus realistisch. Es ist ein gewisses Risiko da, aber ich gehe davon aus, dass das ein gutes Ende nimmt. Dieses Streben nach immer mehr, dieses hektische Konkurrieren und diese Unzufriedenheit, die in der ganzen Gesellschaft so manifestiert ist, die hat dann einfach mal eine menschliche Note übergestülpt bekommen.
Enttäuscht hat ihn damals die Polizei.
Also das erste Kriterium war, das Auto muss abgeschleppt werden und zwar ganz schnell. Und man hat so rausgehört, schon wieder Ausländer, schon wieder Rumänen. Und sie haben das jeden Tag ein paar Mal und sind etwas angewidert gewesen davon, dass halt Menschen mit einem nicht ganz verkehrssicheren Auto unterwegs sind und dann liegen bleiben. Aber die Tonlage war doch übertrieben scharf und militärisch. Also dieser eine Polizist hat ziemlich herumgeschrien und gebellt. Und ich habe ihn dann freundlich gebeten, einfach mal ein bisschen zurückzuschalten und auch den Leuten zu helfen und die nicht noch zusätzlich zu belasten. Dann kam von ihm noch diese Bemerkung, in Deutschland hat alles seine Ordnung. Bei uns gäbe es sowas nicht in unserem geordneten Land. Ich habe dann die Frage gestellt, nachdem das Auto abgeschleppt war, was soll jetzt mit den Menschen werden? Es war ja schließlich Nacht geworden. Und habe dann zur Antwort bekommen, das sei nicht seine Sache, es würde ihn auch nicht interessieren und sie sollten selber schauen, wo sie bleiben. Und ich habe dann zur Antwort gegeben, also in diesem geordneten Land muss kein Mensch die Nacht auf der Straße verbringen, weder zwei Tage vor Weihnachten noch sonst irgendwann. Und er hat dann mich gefragt, was ich denn da machen wollte dagegen, dass die auf der Straße übernachten. Und da habe ich gesagt, wenn Sie nichts Besseres anzubieten haben, dann gehen die mit zu mir und ich biete Ihnen ein Quartier an. Und das hat dann still geworden und nachdenklich und hat sich dann am Ende sogar von den Rumänen per Handschlag verabschiedet. Daraus habe ich dann entnommen, dass er doch auch etwas erkannt hat und etwas verstanden hat.
Manchmal besucht Josef einen Apfelbaum. Dessen Stamm ist so dick, dass ihn zwei Menschen nicht umfassen können. Die Streuobstwiese hatte er jahrelang gepachtet, das Gras gesenst, den Baum mit der Sorte Winterrambur gepflegt und seine Schüler hierher zur Apfelmeditation geführt.
Aber das hat mir dann immer auch einen Ausgleich gegeben zu diesem Krankheitserleben, dass ich eine gewisse Tüchtigkeit noch mir bewahrt habe und dass ich an einem Tag etwas fertigbringen kann. Aber es hat mir auch körperlich gut getan, richtig sich zu verausgaben. Das ist bis heute noch so. Ich suche immer die körperliche Anstrengung. Hier sieht man ja diesen schönen, mächtigen, alten Apfelbaum, der jetzt so auf die 100 Jahre zugehen wird. Er ist immer noch mit seinen fast 100 Jahren ein junger Baum, dem Aussehen nach jedenfalls. Kerngesund, widerstandsfähig, hat Hitze und Nässe überstanden. Ich fasse ihn dann auch immer mit den Händen an, streiche über seine raue Rinde und es tut mir gut. Der ist einfach voller Kraft und hat ja auch eine Last zu tragen jedes Jahr. Ja.
Der Josef war eigentlich schon verwöhnt worden vom Vater. Es war halt der Erstgeborene, ne? Der hat schon alles gekriegt. Er wollte ja Hühner, kleine, ne? Küken. Der Vater hat ihm da Wärmelampe gekauft und im engsten räumlichen Zustände, ne, hat man die Küken aufgezogen.
Mutter Heg ist 85 Jahre alt und ziemlich munter. Josef besucht sie oft in Aschaffenburg. Sie lebt noch in dem einfachen Haus mit der zugewachsenen Terrasse, in dem Josef groß geworden ist. Hier hat sie 9 Kinder großgezogen, 6 Buben, 3 Mädchen. Bei Familienausflügen mit dem alten Ford machte man sich dünn, erinnert sie sich schmunzelnd. Manchmal vergaß sie eines.
Und dann haben die Nachbarin angerufen, ob sie sich kümmert ums Kind. Ne? Und die war sehr nett. Ja, denn ihre Kinder waren ja auch bei uns. Und da hat die Frau Kunkel immer gesagt, Frau Heg, was haben Sie denn wieder Gutes gekocht? Die waren ja so begeistert, unsere Kinder. Und dann habe ich gesagt, wir hatten Pellkartoffeln und Quark. Ach du lieber Gott, was hat es denn so gut gemacht? Da war halt auch der Quark und die Pellkartoffel gut. Ja, zu essen hatten wir immer, obwohl wir keinen Überfluss hatten. Mein Mann war ja naiv, der hat mich geheiratet, wo ich nichts mitgebracht habe. Ja? Und hätte so viele Chancen gehabt bei den Junglehrerinnen und alles. Mich wollte.
Josefs Vater war Schulleiter in einem sogenannten Notwohngebiet und hat sich sehr persönlich um seine Schüler gekümmert. Manche hat er zum Aufpäppeln mit nach Hause gebracht.
Der Vater, der war auch so sozial eingestellt. Der hat dann Nachmittag hat der in der Schule Nachhilfe gegeben für die, die halt nichts bezahlen konnte und ist nicht heimgekommen. Und dann hat er die Orgel gespielt, auch für Gottes Lohn. Ne? Oh ja, und er hat gespendet. Ne? Ich habe dann die Post geholt und habe es dann im Papier gehabt, dass er es gar nicht mitgekriegt hat. Da hat es mir als aller leid getan, wenn ich so im Papierkorb vorbei und die schwarzen Kinder haben so rausgeguckt, gell? Oft einmal. Aber der hätte ja sein Hemd hergegeben. Der hat die letzten Reste gegessen aus dem Kühlschrank und er hätte nie gesagt, er will jetzt einen Braten und weiß Gott was. Er war einfach zufrieden. Wir haben ja gespart. Oh Gott, wann hat der sich immer einen Sakko gekauft? Und wenn wir dann so unsere Liebesgespräche geführt haben, wie viel haben wir noch? Wo kaufen wir das günstig? Na, so ungefähr. Ach, sagt er, wo ein Häslein ist, ist auch ein Gräslein.
Zu der Küchensituation kann ich mich noch erinnern, dass der Vater bei der Firma Rösel immer Obst gekauft hat. Und zwar das liegengebliebene Obst, also zweite, dritte und vierte Wahl. Und dann hat er mengenweise dann die Steigen dahergebracht, Trauben, Pfirsiche und Zwetschgen, was es alles gibt. Und du musstest das dann verarbeiten. Und hast es auch gemacht, ja.
Wahnsinn war das. Und dann habe ich das schnell sterilisiert, ja. Dann haben die Gläser nicht gehalten. Bin ich jedes Mal im Keller, war wieder eins offen. Oh nee, also unmöglich.
Josef stellt Gläser mit seinem selbstgemachten Honig in die Küche. Er bearbeitet den Garten, erntet das Obst, gießt das Grab.
Der Samariter. Sag immer, der Josef ist der Samariter. Da kann ich sagen, was ich will, er macht es. Ich darf bloß nicht so viel auf einmal sagen. Na?
Sie macht den ganzen Haushalt noch, die Wäsche und die für die Wohnung. Hat sie jemand zum Putzen ab und zu?
Ja, habe ich schon regelmäßig.
Sie geht noch einkaufen selbst?
Ja, da tue ich mir schon sehr schwer, weil ich ja auch so schlecht sehe.
Noch vor kurzem hat sie regelmäßig eine über 90-jährige Dame im Altersheim gefüttert und Messgewänder für die Pfarrkirche gewaschen.
Ich bin ja gestürzt, ne? Und habe mir einiges gebrochen. Ach, na ja, weißt du, Antonia, es kommt, wie es kommt. Wenn ich dement bin oder Alzheimer habe, dann merke ich es nicht mehr. Da können sie mich fortschaffen. Und solange ich halt noch meinen Verstand habe, den habe ich auch nicht mehr. Täusche ich vor.
Es fehlt manchmal so ein bisschen die Konzentration. Leicht, das beobachte ich. Aber gedanklich bist du voll dabei.
Jetzt
darf ja auch sein, dass man...
Habe ich schlechte Augen. Und dann denke ich schon dran, ich werde nicht lang mehr das Auto fahren.
Frau Heeg ist unbestritten der Mittelpunkt der Großfamilie. Unvorstellbar, wie das weitergehen soll, wenn sie nicht mehr lebt, sagt Josef, selbst Vater von 7 Kindern und Großvater von 10 Enkelkindern. Würde Frau Heeg in einem anderen Leben noch einmal 9 Kinder wollen, frage ich sie.
Ja, ich würde keins weg, mir wegdenken. Ne? Vielleicht wird man es anders machen, aber ich glaube nicht. So ist halt immer noch Leben und jetzt habe ich ja die vielen Enkelkinder. Also mit Urenkel, 35, ja. Das darf man gar nicht laut sagen, da heißt es schon asozial. Naja, und da war nicht alles heile Welt, ne? Da waren schon Probleme da, ne? Aber wie gesagt, es geht mir nicht schlecht.
Nach dem Mutterbesuch folgt regelmäßig der Wirtshausbesuch. Pausen machen ist wichtig in seinem Leben, erzählt Josef. Einfach dasitzen, Spätzle essen, ein Bier trinken, auch ein bisschen plaudern in seiner Geburtsstadt. Dann geht es mit Tempo 90 über die Autobahn wieder nach Waldbüttelbrunn. Im gemächlichen Autofahrertrott gehen ihm dann Gedanken durch den Kopf. Gedanken wie nicht immer nur bedauern, sondern konkret eingreifen und handeln. So war es auch an jenem Tag kurz vor Weihnachten, als er die Rumänen auf dem Pannenstreifen entdeckte und spontan anhielt. Wie endet eigentlich die Geschichte vom verborgten Auto?
So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt gucken wir, was wir noch haben. Josef. Wenn ich das nur immer wüsste, wo ich alles hin habe. Bilder, wo sind die Bilder?
Im Computer hat er Fotos der Rumänen gespeichert.
Da kommen sie schon, Rumänien. Also das ist hier mit dem John bei mir am Küchentisch. So, das ist der erste Abend. Da steht eine Flasche Bier, da sind ein paar Orangen und er sieht sehr entspannt aus.
Und das Schönste ist eben, dass sie dann auch Wort gehalten haben und haben es wieder zurückgebracht, das Fahrzeug.
Pünktlich am 10. Januar fuhr der graue Peugeot in seinen Hof ein. Frisch gewaschen und vollgetankt.
Das ist jetzt praktisch kurz vor der Abfahrt. Da sieht man auch nur den John vor dem großen blauen Lieferwagen. Ich hatte ihn ja dann noch 10 Tage hier zu Gast, bis das Auto endlich repariert war. Er hat nämlich ein Getriebe mitgebracht, das nicht gepasst hat von Rumänien. Und jetzt musste er aus England noch einmal eins bestellen. Das wurde dann in einen Reisebus mit eingeladen. Und er hat es an einer Raststätte im Taubertal dann abgeholt. Und dieses zweite Teil hat dann gepasst. Das war dann schon sehr anstrengend, ja. Ich habe mich viel um ihn gekümmert. Wir sind dann nach Würzburg gegangen, wir haben Ausflüge gemacht, wir haben ein Museum angeschaut. Aber ich konnte dann auch ihn nicht vor die Tür setzen und musste das dann zu Ende bringen, die ganze Sache. Und habe es auch mit Würde und Anstand zu Ende gebracht. Und dann hat er es auch eilig gehabt, dann hat er Ameisen unterm Hintern gespürt und er wollte unbedingt los, obwohl es schon spät am Abend war. Und 20 Stunden später hat er dann mir ein Mail geschickt, dass er gut angekommen ist. Und so hat alles ein gutes Ende gefunden.
Viel weiß Josef nicht über seinen Gelegenheitsgast, der sich John nannte. Sie kommunizieren per Mail, aber das Englisch ist dürftig. In 1-2 Jahren möchte Josef nach Bacău in Rumänien fahren und ihn besuchen. John hat ihn ausdrücklich eingeladen.
So wie ich ihn verstanden habe, ist er Maurer, Bauarbeiter. Wir hatten so Metallspräse im Auto liegen und es war tonnenschwer beladen mit Baumaterialien, mit Werkzeugen. Und die sind ja universal Genies und können eigentlich meistens mehrere Sachen ganz gut. Er kann klempnern, hat er mir gesagt.
Er ist vollkommen überschuldet, hat keine Chance, irgendwie wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Und alles scheint dort sehr unorganisiert und ja.
Der hat Familie und die Frau hat sich außerordentlich herzlich bei mir bedankt, auch am Telefon. Die kann gut Englisch, besser als er selbst. Und er hat mir ein paar Mal gesagt, seine Angehörigen, seine Freunde, und die hätten alle gesagt, das ist nicht zu glauben, das wäre ein Wunder, das wäre ja nicht wirklich wahr, was er da erzählt. Und so kommt es halt an, aber es ist wahr. Und mir ist so viel Gutes auch schon im Ausland widerfahren und auch schon im eigenen Lande, dass ich sage, es war nur ein Ausgleich, geben und nehmen. Und ich war überglücklich an Weihnachten, dass ich diese Chance hatte zu helfen. Es hat mich total bereichert.
Auch Josef fährt sozusagen von Baustelle zu Baustelle, dorthin, wo es etwas zu helfen gibt.
Ich bin so Gelegenheitshelfer. Ich lasse mich nicht so gerne festlegen in Vereinsstrukturen, aber wenn eine Situation es erfordert, dann kann ich immer spontan einspringen.
Dann belädt er seinen Anhänger mit Werkzeug. Zum Beispiel im April 2009, als er vom Erdbeben in L'Aquila erfuhr. Jede Baustelle hat er im Computer dokumentiert.
Schubkarre war dabei, ganz viel Werkzeug, Vorschlaghammer, Brecheisen, Kettensäge. Wenn Leute vielleicht verschüttet sind, muss ich Werkzeug haben, damit ich da was machen kann, ja? Und auf der Autobahn durfte ich sogar, ohne Maut zu bezahlen, durch. Ich bin erst einmal auf die zugegangen, habe das Auto erst einmal an der Seite abgestellt, habe gesagt, ich will hier durch, ich will nach L'Aquila, ich will helfen. Geld habe ich nicht viel, könnt ihr mich durchlassen? Und dann haben die anstandslos mich durchgelassen. Und dann haben sie gesagt, helf du mal, ja, dafür bist du ja da.
Ist das Helfen eine Art Selbsthilfe?
Ich habe gerade durch die Krankheit immer ein klein wenig außerhalb der Normalität gelebt, ganz bewusst. Und ich musste auch Wege finden, mein eigenes Leben mit diesen starken Gemütsschwankungen zu meistern. Und da hat sich also auch eine starke Kommunikationsfähigkeit bei mir ausgeprägt. In der Depression hilft nichts. Da bist du auch nicht in der Lage, anderen Menschen was Gutes zu tun. Also da bist du gelähmt. Wenn die Manie langsam aufsteigt und so eine Hochstimmung entsteht, dann besteht sogar die Gefahr, dass man zu weit geht, dass man unrealistisch sich verausgabt, dass man so verrückte Dinge macht. Und ein bisschen verrückt ist das ja schon auch. Also so ohne Absicherung, ohne Geld, einfach drauf los. Aber für mich ist es so eine Form von ganz unmittelbarem Leben. Und man mag es verrückt nennen oder normal, mir geht's gut damit. Ja. Alles wird gut. Und das ist auch die Erfahrung meines Lebens. Alles wird gut. Und so wie es ist, ist es auch schon gut.
Ich bin so Gelegenheitshelfer. Antonia Kreppel berichtete von den Baustellen im Leben des Josef Heeg. Die Texte sprach Irina Wanka, Realisation Georg Janser und die Autorin.